Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wir starten mit dieser Folge und mit Frau Dr. Schmickler in die vierte Staffel. Sehr schön, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben. Genauso sehr freuen wir uns natürlich auch, dass wir in diesem Monat auch wieder unterstützt werden von CIMA. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dieses Podcast-Format in diesem Monat möglich machen. Frau Dr. Schmickler wird uns im Thema refraktive Chirurgie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo.
Einen schönen guten Tag, Frau Licht. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht für die, die mich nicht kennen. Ich bin eben Augenärztin, Augenchirurgin im Augenzentrum Nordwest in Ahaus. Wir sind ein großes, inhabergeführtes Augenzentrum. Und ich mache schon seit 1994 refraktive Chirurgie, wow, nämlich Eczema-Laserchirurgie. Und denke, kann also da einen ganz guten Überblick geben.
Ja, ich glaube auch. Da sind Sie auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Ja, schön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Was bringt Sie denn speziell in die refraktive Chirurgie, wenn ich fragen darf?
In die refraktive Chirurgie bringt mich einfach die Nachfrage der Patienten, die sich ärgern, dass sie mit ihren Kontaktlinsen nicht zurechtkommen oder die sich an der Brille stören. Ja. Die Pandemie hat ja wirklich dazu geführt, dass die Nachfrage nochmal wieder sehr angestiegen war, weil die Brille natürlich mit der Maske störte. Mhm. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die Probleme mit Brille und Kontaktlinsen haben. Und die kommen dann in die refraktive Sprechstunde.
Was für eine perfekte Überleitung, denn wir sprechen in der heutigen Folge über eine Studie zur Lentikelextraktion bei hoher Myopie. Und ich würde mal behaupten, Patienten mit hoher Myopie sind auch tendenziell Patienten, die viel mit Brillen zu tun haben, nicht wahr?
Ja, hohe Myopie bezeichnen wir in der Augenheilkunde ja eine Kurzsichtigkeit über minus 6 Dioptrien. Mhm. Wir sagen ja bei einer Kurzsichtigkeit bis minus 3 Dioptrien, das ist eine geringgradige Myopie. Und eine mittelgradige Myopie geht von minus 3 bis minus 6 Dioptrien.
Und die Studie, die wir uns heute anschauen von Rheinstein und Kollegen, die sich das eben ein bisschen angeguckt hat im Zusammenhang mit der Lentikelextraktion, die befasst sich ja aber mit Patienten, die noch eine höhere Dioptrie haben. Wie teilt man das denn jetzt ein oder warum nehmen Sie denn jetzt dann diese Patienten?
Also ehrlich gesagt ist das ja eine Studie, so wie wir sie in Deutschland sicherlich nicht durchgeführt hätten.
Ach so.
Weil eben den Rheinstein die SMILE-Methode, die Lentikelextraktion angewandt hat bei Patienten von 9 bis minus 14 Dioptrien.
Das ist schon ganz schön viel. Und das wollten die alles weglasern?
Ja, das wollten die und genau das haben sie auch weggelasert. Und die haben aber ganz andere Voraussetzungen auch, als wir haben. Mhm. Er hat eben in der Studie gesagt, dass das Bett unter dem Lentikel nur 220 Mikrometer oder dicker sein muss. Wir haben uns in Deutschland auf 250 Mikrometer verständigt.
Mhm. Für die von uns, die weniger jetzt operieren und vielleicht damit zu tun haben, was heißt das denn? Ein paar, also 10 Mikrometer mehr oder weniger? In welchem Bereich wird das dann relevant? Und wie dick ist die Hornhaut generell? Wie viel darf man wegnehmen? Das sind ja alle Sachen, die mich zumindest auf jeden Fall interessieren.
Ja, also gehen Sie mal davon aus, dass man so sagen kann, bei den modernen Lasern für eine Dioptrien rechnen Sie 16 bis 18 Mikrometer. Mhm. Und eine normale Hornhaut hat etwa 550 Mikrometer Dicke.
Ja.
Und wenn Sie dann ja im Stroma eben den Lentikel lasern, das heißt, Sie gehen da ja in eine gewisse Tiefe und müssen in der Tiefe diesen Lentikel so lasern, dass darunter mindestens ja eben in Deutschland sagen wir noch 250 Mikrometer bleibt, dann ist das, haben Sie auch nicht so viele Dioptrien zur Verfügung. Das heißt, der Dan Rheinstein muss schon auch sehr dicke Hornhäute genommen haben, welche die über 600 Mikrometer dick sind, um das wegkorrigieren zu können.
Okay. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der Usus, dass man Patienten hat, die myop sind und dann auch noch so eine dicke Hornhaut und auch noch so hoch myop. Also der wird schon ein bisschen nach dem Patienten gesucht haben, meinen Sie?
Ja, auf jeden Fall. Und in Deutschland ist die Tendenz ja sowieso. Wir sagen, bis minus 8 Dioptrien lasern wir eine Kurzsichtigkeit nur. Das ist der sogenannte Anwendungsbereich laut KRC. Und dann der Grenzbereich geht bis minus 10 Dioptrien. Und die Mitglieder der KRC sagen halt lieber bei den höheren Dioptrienzahlen lieber Phake-Linse, Ich bin da sehr zurückhaltend mit einer Phakenlinse, weil die natürlich, wenn es zu Komplikationen kommt, viel mehr Komplikationen macht als ein Laserverfahren. Aber eben diese hohen Werte, die Dan Reinstein da gelasert hat, würden wir längst nicht mehr lasern.
Okay, ganz kurz, was ist die KRC, wofür steht das?
Die KRC ist die Kommission Refraktive Chirurgie. Ah. Und das ist eine Kommission vom Berufsverband und der DOG zusammen, die eben eine Bewertung und Qualitätssicherung refraktiv-chirurgischer Eingriffe in Deutschland vornimmt. Sie hat in diesem Jahr zuletzt im Mai 2024 eben die letzten Empfehlungen ausgesprochen. Die werden jährlich überarbeitet und die sind ein guter Anhalt für uns Refraktivchirurgen in Deutschland, was wir machen sollen oder was wir tunlichst lassen sollen. Natürlich müssen wir uns nicht dran halten, aber wenn dann mal ein Fall nicht gut läuft und er kommt vor Gericht, denke ich, hat der Chirurg, der sich nicht an die Empfehlungen dieser KRC hält, schlechte Karten.
Also an alle Refraktivchirurgen, wichtiger Punkt. Vielen Dank, Frau Dr. Schmickler. Kommen wir dann vielleicht mal zur Studie. Wie war die aufgebaut und was genau haben die gemacht? Wie lange haben die nachbeobachtet?
Ja, also die war so aufgebaut, dass 187 Augen von 187 Augen operiert worden sind und die sind über 12 Monate nachkontrolliert worden.
Und dann hat man eben gesehen, dass da die Patienten auch relativ zufrieden mit waren. Also wegen mir können wir gerne zu den Ergebnissen springen. Ich bin nämlich schon sehr neugierig.
Die Ergebnisse waren so wirklich, dass die Patienten zu einem ganz großen Teil innerhalb von plus minus einer halben Dioptrien waren. Aber wenn man sich die Grafiken noch mal genauer anguckt, dann sieht man nämlich auch in der Grafik, und das empfehle ich immer allen bei Studien, nicht nur auf den Text zu achten, sondern ganz genau doch mal in die Tabelle reinzuschauen. Ja. Und dann sieht man eben bei den 12 Monaten Post-op, dass da doch eine Streuung von plus minus eine Dioptrien in einem breiten Bereich ist. Auch wenn Dan Reinstein in der Zusammenfassung schreibt, eben, dass das ein super Ergebnis ist und dass nur im Grunde genommen 4% der Patienten eine Linie verloren haben, so würde ich doch sagen, ist eine relativ große Restmyopie eben geblieben. Und zwar im Bereich von minus 1,63 Dioptrien bis plus 1,38 Dioptrien.
Das ist ja schon auch eine ordentliche
Range.
Und
nur 93% sind innerhalb von plus minus eine Dioptrien gelandet.
Okay. Und wie sieht es dann bei dem mit Nachlasern aus? Das dürfte ja auch schwierig werden.
Das würde ich sagen, ist unmöglich. Überhaupt ist es bei einem Lentikel-Extraktionsverfahren so, dass man mit einem Lentikel-Extraktionsverfahren nicht nachlasern kann. Sie müssen bei einem Lentikel-Extraktionsverfahren, wenn Sie genügend Hornhautdicke haben, entweder eine Trans-PRK, eine PRK oder eine Femto-Lasik durchführen. Und mir liegt es auch am Herzen, vielleicht zu sagen, dass wir mal von dem Begriff SMILE wegkommen, denn gerade in Deutschland haben wir uns jetzt auf den Begriff Calyx geeinigt.
Calyx, okay.
Calyx steht für Keratorefraktiv Lenticular Extraction. Und das ist der Oberbegriff, weil SMILE ist ja nur ein von Zeiss geprägter Begriff.
Ja.
Es gibt ja mittlerweile auch Zimmer mit Clear und Schwind gibt es mit dem eben Lentikel-Extraktionsverfahren oder es gibt Johnson & Johnson. Und deshalb hat man jetzt den Oberbegriff in Deutschland Calyx gewählt.
Das ist ja super, dass wir das dann in der ersten Folge haben. Dann können wir das ja versuchen, in den anderen Folgen ein bisschen zu etablieren und immer so zu nennen. Okay, also dabei ist es unmöglich. Jetzt geht es natürlich nicht nur darum, die Streuung ist hoch, sondern Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, es kann auch zu einer sehr dünnen Hornhaut kommen, es kommt zu einer hohen, auch anatomischen Veränderung. Was bringt denn dieses Verfahren, also eine Calyx durchzuführen oder Calyx durchzuführen bei hoher, sehr hoher Myopie, eventuell noch an Nebenwirkungen mit sich und haben die Patienten auch darunter gelitten? Ich meine, 187 Augen sind ja jetzt auch eigentlich nicht wenige.
Ja, das ist eine Menge. Und das Risiko ist mittlerweile auch bei SMILE bekannt, dass es eben zu einem im Grunde genommen Keratokonus kommen kann.
Aha.
Das hat man in den Anfängen immer gesagt, SMILE hat den und die keratorefraktiven Lentikel-Extraktionsverfahren haben den Vorteil, dass sie keinen Keratokonus entwickeln. Mhm. Da hat man aber nun auch Fälle, eben wo das passiert. Und von daher haben auch diese Verfahren ihre Nebenwirkungen. Ich meine immer, man muss genügend operiert haben, man muss genügend Fälle haben, dann hat man jede Komplikation auch mal gehabt. Und der Vorteil dieser Lentikel-Extraktionsverfahren gegenüber Femtolasik-Trans-PAK soll die geringere Häufigkeit sein von einem Sicker-Syndrom. Mhm. Aber auch da gibt es mittlerweile auch Fälle, die eben sagen, sie haben ausgeprägtes Sicker-Syndrom. Man muss aber eins ja berücksichtigen. Wer kommt zur refraktiven Operation? Ja. Das sind Patienten, die mit Kontaktlinsen nicht zurechtkommen. Die haben alle ein trockenes Auge. Das ist ja meistens der Grund, wieso sie mit den Kontaktlinsen nicht zurechtkommen.
Dann leiden sie nach der Laserung auch noch weiterhin an ihren Symptomen vom Sicker und sind das aber schon gewöhnt, oder wie meinen Sie das?
Ich denke immer, da ist ganz wichtig, dass man da auch eine Analyse macht, mit den trockenen Augen. Denn bei ganz vielen Patienten, wenn man sich das anschaut, liegt ja das trockene Auge an einer Meibom-Drüsen-Dysfunktion. Ja. Und es liegt daran, dass die Menschen heutzutage so viel aufs Tablet, auf das Smartphone schauen und die Meibom-Drüsen da zu wenig aktivieren. Und auch da hilft es, wenn man den Patienten in der postoperativen Phase sagt, Blinzeltraining.
Oh, interessant. Ja, schöner Tipp auch noch immer für den klinischen Alltag. Wo wir beim klinischen Alltag sind, ich würde super gerne noch neben dieser spannenden Studie auf die anderen Nebenwirkungen eingehen, weil also von anderen Verfahren, zum Beispiel bei der PRK oder bei einer LASIK, was dann eben klassische Folgen sind, die hier vorkommen können im Gegensatz zu Calyx, damit man so ein bisschen so eine innere Tabelle hat. Denn man könnte natürlich auch sagen, gut, dann machen wir bei den Patienten vielleicht einfach eine PRK oder LASIK, wenn die eine so hohe Myopie haben.
Ja, also man muss einfach eins sagen, wenn man so viel in der Hornhaut abträgt, man sollte wirklich nicht über minus 10 Dioptrien gehen, weil das kann zulasten des Kontrastsehens gehen. Denn Reinstein hat das bei dieser Studie verneint. Es hätte keine Abnahme in der Kontrastsehempfindlichkeit stattgefunden. Da muss man auch immer wieder sagen, nun ist denn Reinstein von Zeiss, er war Zeiss Consultant, der hat für Zeiss auch viel Studien gemacht. Und da könnte auch ein gewisser Bias drin sein.
Ah, okay.
Also da wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Ich sehe ja eher die Studien, die einfach sagen, eine Smile ist einer Femtolasik nicht überlegen. Mhm. Im Grunde genommen Femtolasik und Smile sind gleichwertige Verfahren. Nun eben bei der, ich muss jetzt wieder sagen, Calyx, bei jedem Calyx-Verfahren würde ich nochmal gerne auf die Nebenwirkungen oder Risiken eingehen. Haben Sie immer das Problem, dass Sie vielleicht nicht den ganzen Lentikel rausbekommen, dass Lentikelreste drin bleiben, die nachher einen irregulären Astigmatismus machen?
Ich glaube, hier hatten ja auch in der Kohorte einen Patienten, bei dem der Lentikel ein bisschen gefaltet war oder so, und da mussten den auch noch strecken, ne?
Ja, genau. Und das sind eben alles Risiken. Sie können auch Epithel in eben der Stroma reinbekommen, so eine Epitheleinwachsung. Das kann man heutzutage behandeln, indem man das entweder ja rausspült, ist nicht ganz einfach, kann wiederkommen. Mhm. Ein weiterer Tipp ist da, das mit dem Jacklaser anzulasern. Ja, also ich will einfach nur mal sagen, eben beim Calyx-Verfahren können schon viele Nebenwirkungen auftreten. Und bei der Femtolasik können natürlich auch Nebenwirkungen auftreten. Erstmal die gemeinsamen Nebenwirkungen zwischen Calyx und Femtolasik sind der intraoperative Saugverlust. Mhm. Ja, sie docken an und es kommt plötzlich zum Saugverlust. Dann können sie am selben Tag vielleicht weiter operieren. Viele Operateure sagen aber auch, wir operieren erst nach 2 Wochen. Nach. Das ist sicherlich ein gemeinsames Risiko, was beide haben. Sonst eben bei der Femtolasik kann es natürlich auch sein, dass der Deckel zu dünn wird, ja, dass er reißt. Da würde man ihn dann schön wieder zurücklegen, wenn man gelasert hat, und mit einer Verbandskontaktlinse abdecken. Und aber da sind wir schon sehr tief. Ich denke, das können wir auch mal noch bei einer anderen Folge machen, wenn wir über die verschiedenen Verfahren sprechen oder vielleicht auch über die Femtolasik an sich sprechen.
Ja, das finde ich auch eine perfekte Überleitung, wollte ich nämlich gerade sagen. Denn in der nächsten Folge soll es um die Femtolasik gehen. Und ich finde das total schön, dass Sie das hier schon angeteasert haben. Würde aber gerne noch dieses Thema kurz zum Abschluss bringen. Was nehmen Sie denn persönlich für sich aus dieser Studie mit?
Ich nehme aus dieser Studie mit, dass man nicht so hoch lasern sollte und dass ich einfach sage, ich bin immer noch mehr ein Fan von der Femtolasik und der Trans-PRK.
Okay, wie gut, dass wir in der nächsten Folge mit der Femtolasik weitermachen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Dr. Schmickler. Und ich freue mich darauf, wenn wir da nächste Woche drüber sprechen. Dankeschön auch nicht nur Ihnen als Zuhörern fürs Zuhören, sondern auch Zima für die Unterstützung in diesem Monat. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.